Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Schrumpfkopf als Erzähler, das haben wir hier auch noch nicht gehabt. Der Schriftsteller Jan Konefke hat einen solchen Zanzer zum Erzähler seines neuen Romans gemacht. Und wie er darauf gekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Bilder, die bleiben. Vielleicht haben Donald Trump und Joe Biden beim ersten TV-Duell heute Nacht solche Bilder produziert. Wir wollen uns das Szenario mal genau ansehen und wie einen Text lesen, wie die beiden Kandidaten für das Präsidentenamt da in die Arena gegangen sind. Und bei mir ist der Publizist Matthias Greffrath. Wir gucken uns natürlich nicht die ganze Übertragung an. Die konnte man ja heute Nacht unserer Zeit sehen, sondern Bilder, die besonders herausstachen. Beschreiben Sie doch mal bitte, was wir ausgesucht haben.
Ja, wir haben keine von diesen Talking Heads ausgesucht, weil wir kennen diese Köpfe. Und wenn man die beschreiben würde, dann würde man, glaube ich, zumindest in einem Fall zu einer Wortwahl greifen müssen, die nicht öffentlich-rechtlich kompatibel ist. Das habe ich mir unterwegs auf dem Fahrrad abgeschminkt, diese ganzen schönen Beschreibungsattribute, die einem anfallen bei Donald Trump. Nein, es ist eine leere Arena. Es ist ein in Königsblau ausgekleidetes Halbrund mit Sternen an der Wand und einem Adler, der etwas schwächlich aussieht und ein Banner im Mund trägt. Das heißt The Constitution and the Union Forever, Einheit und Verfassung für immer. Und dann sind da zwei leere Pulte und mit dem Rücken zum Betrachter der Stuhl, der etwas nach elektrischem Stuhl fast aussehende Stuhl des Moderators. Und der ist ja nun wirklich gegrillt worden. Es war die eigentliche Hinrichtung des Tages, dass sozusagen die Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr mit ihrer Institution Journalismus zum Zuge kam. Dieser arme Mann, der immer die Hände hob und sagte, Mr. President, man hätte ihm das Mikrofon abdrehen können, um den beiden zu Wort kommen zu lassen. Aber dazu hatte er dann wirklich nicht die Guts. Diese Mischung aus Lügen, Dreck und Beleidigung und Brutalität, das kann man sich gerne mal angucken. Aber wir haben deshalb diese leere Arena gewählt, weil das Ganze zeigt natürlich das Verschwinden der Demokratie in einem Land, was ich zumindest in meiner Jugend sehr bewundert habe, wo ich auch als Austauschschüler war und wo von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eigentlich die Achtung geschwunden ist. Und was jetzt übrig bleibt, ist eine Arena, wo man sich eigentlich nur noch Popcorn, schmutzige Taschentücher und Erbrochenes auf dem Boden dazudenken muss. Dann hat man sozusagen die Reaktion auf diesen Präsidenten.
Aber das Bild zeigt ja quasi den Anfang, noch vor dem Anfang der Geschichte, ist das so eine Art Prolog oder was würde
das? Nein, das war die Herrichtung sozusagen zur Kampfstätte. Da konnte man noch alles Mögliche ahnen. Oben hängen die Scheinwerfer, die sind noch nicht an. Naja, und wenn man das so sieht und man wüsste nicht, was da passiert, was würde man dann sagen? Dann würde man sagen, das ist jetzt entweder sozusagen ein Gerichtssaal oder es ist eine, wenn man in die Antike geht, es könnte eine römische Arena sein, es könnte auch ein Senatssaal in Athen sein, aber all dieses ist ja nun vorbei. Und jetzt würde ich eher sagen, so nachdem ich diese Veranstaltung heute Nacht gesehen habe, das hat Ähnlichkeit mit diesen halbdunklen Striptease-Theatern, die es in Amerika in den 50er Jahren gab, wo auch Typen rumsaßen mit Visagen, die man nicht beschreiben möchte. Und so war es dann auch. Auf mich wirkt das, diese verlassene Stätte der Demokratie, jetzt könnte man sagen, wenn es ein Stück von Marteller wäre, dann würde da hinten dieser Geier runterfallen irgendwo. Ja, genau. Oder Buchstabe nach
da
Buchstabe.
Da einer im Haus schon durchs
alles
Bild laufen.
Ist. Nein, aber ich finde, es ist ernst. Das ist für mich, es erinnert mich an ein Kolumbarium. Das sind diese untergründigen, auch halbrunden, romanischen Städten, in denen die Überreste, die Asche der Toten bewahrt wird. Und ich möchte mir gerne in dieses Kolumbarium von Amerika sozusagen die Helden der Demokratie hineindenken. Und insofern ist das ein ganz trauriges Bild. Das sagt mehr über die Situation in Amerika aus, als jetzt irgendjemanden, der mit dem Finger auf den anderen zeigt und die sich gegenseitig niederschreien.
Aber interessant auch, dass es eben traurig und irgendwie trostlos wirkt, aber auch dramatisch, fand ich. Also es könnte auch sich da ein Krimi anbahnen oder eben ja sowas wie eine Tragödie.
Naja, oder eben so ein Athleten- oder Gladiatorenkampf, den man sich vorstellen kann. Aber für mich ist es wie so ein Toten, wie so ein auf dem Friedhof, da wo die Toten verabschiedet werden. Und da sind zwei Pulte, da spricht links der Angehörige und rechts spricht der Pfarrer. Und dieser Tod der Demokratie, das ist leider etwas, wo das Leichengift ansteckend ist. Denn wenn eine große deutsche Zeitung heute diese Sache resümiert mit der Überschrift, wie will dieser beiden das straffe Pensum eines Präsidenten schaffen, dann sind wir auch hier schon auf der Linie so ein bisschen. Nur stark setzt sich durch.
Matthias Greffrath las für uns ein Bild. Vielen Dank dafür.
Ein Angola, combatente.
It is the path of relentless struggle.
Denkfabrik. Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch.
Mit dem Kolonialismus kam eine schaurige Mode auf, man ließ sich Schrumpfköpfe aus den fremden Welten mitbringen. Und wenn man sich diese faustgroßen Trophäen heute im Internet anschaut, ich habe es gestern extra nochmal gemacht, dann wirken sie seltsam unwirklich und trostlos, fand ich. Ein solcher Schrumpfkopf, der im Jahr 1780 in Caracas an der Wand hängt und langsam zum Leben erwacht, der führt durch den Roman Die Zanzer-Memoiren. Und ich bin gespannt, was Jan Konefke auf diese Idee gebracht hat. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Also, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Schrumpfkopf sozusagen zum Reporter von über 200 Jahren Geschichte zu machen?
Es gibt ganz verschiedene Motive, die mich dazu geführt haben. Zum einen bin ich ein großer Bewunderer des Romans von Virginia Woolf Orlando. Das ist ja auch ein Held, der über 400 Jahre alt wird und dann eine Heldin. Also es gibt einen Geschlechtswandlung im Laufe des Romans. Sowas Ähnliches wollte ich auch machen, aber es hat tatsächlich auch einen sehr, sehr persönlichen Grund. Eine persönliche Erfahrung von Todesnähe und chirurgischen Eingriffen in den Körper, die mich dazu gebracht hat, jetzt auf einen Schrumpfkopf zu verfallen. Das Zentrum ist natürlich, das Skandalon ist natürlich der fehlende Körper. Gerade dadurch, dass er fehlt, ist er besonders gegenwärtig und wird natürlich immer zum Beleg der existenziellen Hilflosigkeit des Helden und ist die Voraussetzung gewissermaßen, um den Roman zu verstehen.
Das schafft er aber auch für den Erzähler sehr viel Freiheiten, dass der eben keinen Körper hat und der auch nicht handeln kann in dem Sinn. Es ist ja eben ein reiner Beobachter.
Ja, Freiheit würde ich das nicht nennen. Ich sage mal so, es ist eine Perspektive von unten oder jedenfalls eine exzentrische Perspektive. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Zentrum, sondern exzentrisch und das sogar in doppelter Weise. Denn er ist ja noch nicht mal ein Indigener.
Wollte ich gerade sagen. Der ist ja auch noch ein besonderer Schrumpfkopf, denn er ist ein Weißer. Hatten Sie da auch ein konkretes Vorbild? Gab es das tatsächlich?
Es gab das tatsächlich. Es soll vorgekommen sein, als es zur Mode wurde, Schrumpfköpfe zu sammeln im späten 19. Jahrhundert, sind offensichtlich einige derjenigen, die diese Aufträge gegeben haben oder zumindest die zu den Europäern gehörten, tatsächlich dem dann auch zum Opfer gefallen, weil die indianischen Stämme mit der Produktion von Schrumpfköpfen gar nicht mehr hinterherkamen.
Weil das so beliebte Mitbringsel waren.
Genau, aus Europa angefragt wurden. Im Übrigen ist das natürlich ein Beleg dafür, dass es tatsächlich diese Schrumpfkopfmode eigentlich auch oder der Schrumpfkopf, wie wir ihn kennen, natürlich eigentlich ein europäisches Phänomen ist und kein indianisches, obwohl er daherkommt. Mein Zanzer ist ein, wie sich später im Laufe des Buches, des Romans herausstellt, ein Europäer, ein deutscher Konquistador, der im 16. Jahrhundert, seitdem sind übrigens Schrumpfköpfe auch schon bekannt, der nach Venezuela kommt und dann auf der Suche nach El Dorado verschollen ist und dann 200 Jahre später als Schrumpfkopf in Caracas erwacht. Und er hat also deswegen eine doppelte exzentrische Perspektive. Erst ist es die Perspektive auf die indianische Urbevölkerung und in diesem Kapitel, das seinen Ursprung, seine Herkunft erzählt. Und dann natürlich aufgrund dieser inneren Kolonialisierung, die da stattgefunden hat, nimmt er die äußere Kolonialisierung umso schärfer wahr.
Sie bringen ja am Ende auch noch mal sogar einen Schrumpfkopfforscher ins Spiel, der das auch dann stark kritisiert. Er hat ein Handbuch drüber geschrieben und da heißt es dann, dass man diese Schrumpfköpfe eben sind nichts anderes als ein barbarischer Spiegel der westlichen Welt. Ja. Ist das für Sie auch ein Grund oder eine Inspiration gewesen, diese Kolonialismusdebatte, um diesen Roman zu schreiben?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin tatsächlich ausgegangen von dieser eigenen existenziellen Erfahrung im Zusammenhang mit dem Wunsch, europäische Geschichte zu erzählen, als sogenannte Fortschrittsgeschichte, die parallel übrigens verläuft zu diesen Versuchen des Schrumpfkopfs, eben auch zum Menschen zu werden, wieder zum vollgültigen Menschen zu werden.
Der hat ja dann auch Beziehungen,
Subjekt zu werden, aus dem Ding, aus dem Objekt, das auf die europäische Geschichte selbst zurückgeht, wieder zum Subjekt zu werden. Sie können das Buch auch als Parabel lesen auf die Europäer selbst, die durch Unterwerfung der Natur und der Naturvölker ihre eigene Naturhaftigkeit
verlieren und ihren Körper verlieren. Mhm. Er versucht, das sozusagen wieder einzuholen, aber das geht natürlich nicht. Er ist so ein Zwischenwesen, ein Wesen zwischen Tod und Leben, aber auch ein Wesen zwischen Europa und den Kolonialvölkern und muss dann eben diesen Widerspruch, was er da erlebt, eben am eigenen Leib, könnte man sagen, wenn er denn einen Leib hätte, erfahren. Das ist sozusagen, durch den Schrumpfkopf ist das automatisch eine Geschichte über den Kolonialismus geworden. Ich habe gar nicht so sehr daran gedacht.
Und es schwingt noch ein anderes Thema mit rein, das haben wir heute auch noch im Lauf dieser Sendung, nämlich die Sprache bestimmter geschichtlicher Zusammenhänge und die Fragwürdigkeit oder Zweifelhaftigkeit, die manche Bücher jetzt eben erfahren. Und sie verwenden ja auch solche Wörter, die eigentlich jetzt nicht mehr gehen, wie der Moor im 19. Jahrhundert oder das N-Wort. Warum haben Sie sich dafür entschieden, das so zu belassen?
Naja, weil es einfach zur Darstellung der Geschichte gehört. Wenn wir das alles streichen in einer historischen Darstellung, in einem historischen Roman, übrigens ist das ja auch ein Schauer, ein Abenteuer, ein psychologischer, ein Tendenzroman, ein Familienroman teilweise.
Unbedingt.
Also alle diese Formen sind sozusagen auch den Epochen zuzuordnen, die dort vorkommen. Wenn wir das alles streichen würden, würden wir ja unsere Geschichte vergessen, die sich natürlich auch in den Worten spiegelt. Und deshalb muss das auch rein. Es muss natürlich gegen den Strich gelesen werden. Und das tut man dann ja auch, wenn man spätestens am vorletzten Kapitel, wenn man dann eben zu diesem Auktionshaus kommt in Augsburg, wo er dann versteigert werden soll, dieser lebende Schrumpfkopf, und dann ein englisch-deutscher Journalist und Ethnologe, Anthropologe sich dann dagegen verwahrt und einen Prozess anstrengt. Wenn man dann diese Perspektive hat und die Perspektive des Schrumpfkopfs selbst, also des Objekts, des immer als Objekts behandelten Wesens, dann relativieren sich diese Begriffe natürlich auch, beziehungsweise zeigen ihre ganze kritische Substanz.
Sie machen ja in diesem Roman wirklich ein Riesenpanorama auf zeitgeschichtlich, aber auch geografisch. Das geht in ganz viele Orte, nach Rom, nach Paris, nach Bamberg, nach Augsburg, nach Wien, aber auch nach Bukarest. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie da recherchiert und sich all diese Orte, dieses ganze Material erschlossen?
Ja, das war natürlich eine ungeheure Arbeit, weil ich meine, in Rom kenne ich mich gut aus, dort habe ich 8 Jahre lang gelebt. Aber ich war natürlich nicht im Rom von 1820, wie mein Zanzer. Ich kenne auch Bukarest sehr gut, aber auch das kenne ich natürlich erst seit den 90er Jahren. Das war eine ungeheure Arbeit, aber mich hat dann auch immer interessiert, wenn das Geschehen an diesen Orten sich abspielt, wie diese Orte eben auch vor 100, 150 oder 200 Jahren gewesen sind. Also ich selbst wollte eigentlich auch eine Zeitreise antreten und das konnte ich mit diesem Helden natürlich tun. Aber es war eine große, große Recherchearbeit.
Ich habe mich gefragt, wenn man jetzt so intensiv auf so einen ja doch langen geschichtlichen Zeitraum schaut, was Sie dann für sich so als Fazit rausgezogen haben. Die Sonntagsredner sagen ja immer, wir haben aus der Geschichte gelernt. Es gibt aber auch diesen Satz von Adorno, der sagt, was einmal wirklich war, bleibt ewig möglich. Was denken Sie nach dieser intensiven Auseinandersetzung?
Naja, wenn man nach dem Ende dieses Buches geht, wo der Zanzer resigniert sagt, ich weiß nur eines, es wird weitergehen, 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 dann würde wohl auch dieser Adorno-Satz zutreffen. Also das ist eher ein resigniertes Fazit. Tatsächlich ist es ja so, Sie haben das vielleicht auch gelesen, das Pitt River Museum in Oxford hat gerade beschlossen, seine Schrumpfkopfsammlung ins Magazin zu verbannen und mit den Nachfolgevölkern der Indigenen zu verhandeln, was nun damit geschehen soll. Das kann man mit meinem lebenden Schrumpfkopf, diesem Zwischenwesen zwischen Kolonialgegenstand und Kolonialist, kann man das natürlich nicht machen. Der lebt ja. Wenn man den ins Magazin verbannen würde, wäre, das ist ja ab und zu auch vorkommt im Buch, dann hat er keine Ansprache mehr, dann verkümmert er. Für ihn ist es eine ausweglose Situation. Und er sind natürlich auch wir. Ich habe ja gesagt, Parabel auf die Europäer, diese existenzielle Hilflosigkeit, die verneinte, die negierte Natur von uns selbst, das ist in all dem ist er ein Spiegel von uns. Ich erinnere mich an diesen Satz von Walter Benjamin, was einmal ein Objekt der Kultur war, ist immer auch ein Objekt der Barbarei. Und wenn wir das bedenken, dann gehen wir vielleicht vorsichtiger und mitleidiger und emphatischer, mit mehr Empathie mit der Welt um.
Jan Konefke, vielen Dank für dieses Gespräch und danke, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Die Zanzer-Memoiren beim Galliani Verlag erschienen und hat 560 Seiten.
Der Mops des Monats.
Unser Garten blüht. Das ist natürlich eine gewagte Behauptung angesichts der Tatsache, dass dieser Titel schon mit Das wunderbare Weihnachtshotel konkurriert, sowie mit Winterwunderzeit. Auch sonst starke Behauptungen auf Buchdeckeln. Auch Männer können bügeln zum Beispiel, oder ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Und viele Ratgeber, das ist immer so im einsetzenden Herbst. Der verwegenste unter diesen Ratgebern ist wahrscheinlich der Guide für Introvertierte, um ein angsteinflößend abenteuerliches Leben zu führen. Erstaunlich schmal ausgefallen ist Erste Hilfe für Hypochonder. Ansonsten ist gerade in Mode, das Leben auf ein Prinzip zurückzuführen, so in das Think-like-a-Monk-Prinzip oder das Happiness-Prinzip oder die Jungbrunnenformel. Apropos, die Frage, wie man sich dem Phänomen des physischen Alterns am besten stellt, bleibt offenbar heikel. Sei einfach du zum Jungsein, bist du nie zu alt, ist zu kompliziert. Entscheide selbst, wie alt du bist, ist irgendwie wohlfeil. Wie wär's mit alt genug, um glücklich zu sein? Und irgendwas ist mit dem Verhältnis unserer Gesellschaft zu ihren Müttern nicht in Ordnung. Sonst würde kein solches Gewese um das Geheimnis ausgeglichener Mütter gemacht. Erst recht gäbe es keinen Survival Guide für Mamas und schon gar kein Buch mit dem Titel Stop Mom Shaming. Für Hundehalter bietet der September als Basic So versteht dich dein Hund und für Fortgeschrittene Life Dog Balance. Wem die Wissenschaft des Fußballs nicht ausreicht, der kann zu noch mehr unnützes Fußballwissen greifen. Und wem das immer noch nicht genug ist, für den gibt es jetzt obendrauf unnützes Alkoholwissen. Und endlich, das ist auch der buchstabenreichste Neologismus des Monats, das große Toilettenwertbon-Sammelalbum. Die Abteilung Wortspiel bietet Die Autodoktoren, zwei drehen am Rad und Steuern, Steuern. Oder Steuern, Steuern? Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die jenseitigen Schauplätze der Bibel gerade im Diesseits ganz wörtlich genommen werden? Ja, der September bietet nicht nur Ich hab das Paradies gesehen, sondern auch die Hölle und andere Reiseziele. Übrigens haben jetzt sogar die Bücher selbst so etwas wie ein Leben nach dem Tod, nämlich in Papierblumen aus alten Büchern. Sympathisch grundständig wirken weniger schlecht Projekte managen, Vorbereitung für den finalen Crash, Handbuch für miese Tage, jetzt ist alles, was wir haben, aber auch gekonnt leiden, Besserwissen mit dem Besserwisser sowie Gedanken für den Mülleimer. Und nicht zuletzt das Leben so, nein, ich so doch. Der Mops des Monats September aber geht, womöglich aus aktuellem Anlass, sicher kann man das noch nicht sagen, an einen Titel, der das Wesen der vergehenden Zeit auf fast schon poetische Weise praktisch reflektiert. Der Mops des Monats September geht an Bau ihn schneller. Der Flughafen Berlin-Brandenburg aus Noppensteinen.
Der Mops des Monats September. Hans von Trotha hat ihn gekürt. Wir haben ja gerade mit Jan Konefke das Thema schon gehabt. Auch in Bezug auf literarische Sprache wird viel über Kolonialismus, Rassismus und Diskriminierung debattiert. Viele Bücher würde man vor diesem Hintergrund heute wahrscheinlich anders lesen als zu ihrem Erscheinen oder auch nicht. Wir wollen uns immer mal wieder solche Bücher quasi auf Wiedervorlage ansehen. Heute ist der Schriftsteller und Journalist Marco Martin zu mir ins Studio gekommen und er hat Marguerite Duras, Der Liebhaber, noch mal gelesen. Das ist ja ein Buch, das in Indochina spielt. Da spielen auch einige ihrer Erzählungen. Ist es deshalb so ein Grund gewesen, warum Sie das damals gelesen haben?
Ich habe das Buch Der Liebhaber Anfang der 90er Jahre gelesen, als noch nicht klar war, dass das ehemalige Indochina eine der Weltgegenden werden wird, die mich besonders faszinieren. Ich habe dann in den Nullerjahren das Buch nochmals gelesen im Nachgang einer Erzählung, als ich einen jungen Vietnamesen in Saigon getroffen hatte, der auf seinem Handrücken Duras tätowiert hatte. Und ich habe ihn gefragt, warum Duras? Und er sagte, ja, ich bin der Sohn einer Vietnamesin, die wiederum ist die Tochter eines GIs und eines Vietnamesen. Ich bin aufgewachsen in einer Welt des Überschreitens, der Grenzziehungen. Und mich hat interessiert, dass eine Frau, eine französische Schriftstellerin, und zwar als erste westliche Frau, diese ganze Komplexität dargestellt hat in einem schmalen, konzisen Roman, wo diese Trennung. Hier die angeblich mächtigen Weißen, dort die angeblich rassistisch konnotierten Gelben, aufgelöst wird in einer humanen Geschichte, allerdings voller Konflikte. Und dieses Duras auf dem Handrücken eines sogenannten Einheimischen hat mich dann auch zu einer Erzählung inspiriert. Ich habe jetzt den Roman natürlich nochmal gelesen.
Und was ist das für eine Geschichte? Erzählen Sie uns nochmal kurz.
Es erzählt die Geschichte einer Französin, die sich in einen Chinesen verliebt, das Mädchen, also die Ich-Erzählerin, Marguerite Duras ist es selbst, ist ein autobiografisch geprägter Roman. Sie ist 15 Jahre alt. Der Chinese ist 27. Sie ist, obwohl Teil der französischen Kolonialgesellschaft, eher Angehörige des White Trash. Er, eigentlich einer von den Gelben, hat natürlich viel weißere Haut als sie selbst und ist der Sohn eines Millionärs, wird aber gleichzeitig von dieser französischen Kolonialgesellschaft ausgegrenzt. Die dysfunktionale Familie des Mädchens bestärkt das Mädchen darin, sich den Chinesen weiter warm zu halten, damit endlich Geld in die leere Kasse dieser dieses Prekariats kommt. Die Geschichte, die Liebesgeschichte kann natürlich kein glückliches Ende haben. Marguerite Duras wird nach Frankreich fortgeschickt, um den Skandal zu verbergen, aber ihr ganzes Leben lang erinnert sie sich an diese Geschichte und sie erinnert sich auch an diesen Chinesen. Es gibt dann eine Wiederbegegnung nach dem Zweiten Weltkrieg, als er schon etwas älter ist und verheiratet ist. Darüber hat sie dann noch ein zweites Buch geschrieben und diese ganze Komplexität hat sie ihr ganzes Leben lang begleitet.
Jetzt haben Sie das Buch also schon mehrfach gelesen. Wie war das jetzt bei der erneuten Lektüre? Hat sich da nochmal vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten, die wir auch haben, das anders dargestellt, der Text?
Ja, ich meine, die aktuellen Debatten haben ja einen großen Vorteil, dass der Blick geschärft wird auf das Thema Misogynie, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Machtstrukturen. Aber ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, bekommt es auch leicht einen Hauch ins onkelhaft Bigotte, dass man sagt, oh, die armen Einheimischen und die vitalen Weißen, was ja auch eine Form der Hybris ist, als würde alles von den Weißen abhängig sein. Und hier in dem Roman wird gezeigt, dass sich Machtverhältnisse, eine junge Frau, ein älterer Mann, auch ganz anders buchstabieren können. Denn dieses junge Mädchen weiß sehr wohl, was sie will. Und gleichzeitig ist auf der sozialen Ebene der Chinese natürlich ganz oben, das ist Oberschicht, aber in der rassistisch strukturierten Gesellschaft kommt dieser soziale oder finanzielle Oberschichtstatus nicht auf eine politische Ebene, dass diese Leute da mit partizipieren können. Und all das beschrieben ohne das Vokabular eines akademischen Postcolonial Study-Duktus. Ich finde es faszinierend und es öffnet die Augen darauf, dass Machtverhältnisse nicht immer nur buchstabierbar sind, hier die Mächtige, da der Ohnmächtige oder vice versa, sondern dass sich vieles auch im Zickzack bewegt, ohne dass dadurch Machtverhältnisse relativiert oder schön geredet würden. Aber man bekommt einen genaueren Blick, wie sich das dann lebensweltlich sortiert. Und ich glaube, das kann dann nur die Literatur und das können dann nicht die Leute in den Universitäten. Das hat jetzt nichts mit einem anti-intellektualistischen Vorrat zu tun, sondern dann durchaus mit einer Präferenz für das Erzählen, das in sich schon komplex ist, wenn es ein gutes Erzählen ist. Und Marguerite Duras, die ja mitunter etwas zur Geschwätzigkeit neigte, hat in diesem Buch, für den sie 1984 schon als ältere Dame den Prix Goncourt bekommen hat, auch ihr bestes Buch geliefert.
Also unbedingt nochmal lesen.
Auf jeden Fall.
Marco Martin, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das Buch, das Marco Martin nochmal neu für uns gelesen hat, Marguerite Duras, Der Liebhaber, ist als Taschenbuch beim Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
So traurig das für den Tourismus ist, Städte wie in Venedig waren in den letzten Monaten für ihre Bewohner wahrscheinlich so schön und normal wie seit Jahrzehnten nicht. Ganz ohne Kreuzfahrtschiffe und Massentourismus war die Lagunenstadt auch zu der Zeit, in der ein Buch spielt, das Edelgard Abenstein für uns gelesen hat, Margarita von Jana Revedin. Die ist ja mit der Hauptfigur direkt oder über ihren Mann eigentlich verwandt. Ist das also eine autobiografische Geschichte?
Am Ende des Romans ist es tatsächlich so, da kommt die Autorin selber ins Spiel, nämlich mit der Szene, als sie ihren Mann in Venedig in ein Palazzo kennenlernt. Davor aber geht es, und das ist die eigentliche Geschichte, geht es um die Großmutter dieses Mannes. Und damit ist das einerseits ein historischer Roman und ein Familienporträt, wenn man so möchte. Dahinter steht, und das ist das Tolle an der Geschichte, das ist eigentlich eine Aschenputtel-Story. Denn diese Großmutter, der war eben nicht der goldene Löffel in die Wiege gelegt, sondern die stammt aus ganz einfachen Verhältnissen. Die war eine Zeitungsausträgerin. Und das tat sie jahrelang und tagtäglich mit dem Corriere della Sera. Das hat sie, den hat sie dem ortsansässigen Grafen, die Geschichte beginnt in Treviso, also im Hinterland von Venedig, täglich die Zeitung vorbeigebracht, aber eben nicht nur die Zeitung, sondern auch ihre Kommentare dazu. Sie war nämlich nicht nur ein armes Mädchen, sondern sie war ein schönes Mädchen oder ein kluges Mädchen. Und der Graf findet Gefallen an ihr, hält eines Tages um ihre Hand an und heiratet sie.
Also tatsächlich gab es diese Margarita, aber ihre Geschichte ist doch wie ein Roman.
Sie ist wirklich wie ein Roman. Und solche Geschichten gehen einem ja immer ans Herz, vor allen Dingen, wenn sie auf Fakten beruhen. Und diese Frau hatte was vor im Leben. Also die hat nicht nur diesen Sprung in den venezianischen Palazzo geschafft, sondern sie hatte auch Pläne. Die Pläne kamen daher, dass sie nicht nur viele Zeitungen gelesen hat, sondern sich selber autodidaktisch weitergebildet hat. Und ihr Vorhaben war, nun, aus dem die Geschichte spielt in der Mitte der 20er Jahre, aus diesem verschlafenen Ort, was Venedig damals war, also nach dem Ersten Weltkrieg und nach den Hungerjahren und der spanischen Grippe, aus dem doch so eine Art Angelpunkt der Kulturwelt zu machen. Sie hatte diese Idee auch deswegen, weil sie, bevor sie geheiratet hat, von ihrem künftigen Ehemann nach Paris geschickt wurde, um Benimm und Umgangsform und vor allen Dingen
das dann
auch
doch
Zugang zu lernen und aber auch Zugang zur Kulturwelt zu gewinnen. Und das hat sie nun bravourös erfüllt. Und sie hat sie alle kennengelernt. Picasso, Gertrude Stein, Jean Patou und vor allen Dingen auch Coco Chanel, die dann, damals schon große Modeschöpferin in Paris, auch den Kleiderstil von der venezianischen High Society verändert hat, dank Margarita Revidin. Also diese schmale Silhouette, die wir von Coco Chanel kennen, mit diesen praktischen Kleidern, die aber von großer Eleganz sind, die hat sie in Venedig eingeführt. Dann hat sie aus ihren Salons eine Art Feier der Begegnung zwischen Louis XV und dem Minimalismus der neuen Sachlichkeit gemacht. Also sie hat eine neue Mode kreiert, aber damit nicht genug, sondern sie hat das neue Medium Film kennengelernt, auch in Paris, und das wollte sie in Venedig installieren. Und sie hat die ersten Filmfestspiele der Welt eben in Venedig mit initiiert. 1932 fanden sie statt.
Also das ist dann offenbar nicht nur diese romantische Aschenputtel-Geschichte,
nein,
sondern es ist ja auch offenbar ein richtiges Zeitporträt.
Sie ist eine wirklich interessante Person, und worüber man sich wundert, also es gibt noch nicht mal einen richtigen Wikipedia-Eintrag zu ihr, sie ist eine vergessene Person. Und dieser Roman schafft es nun, sie aus der Vergessenheit zu holen. Aber dieser Roman hat leider, und wir hatten es eingangs ja schon gesagt, es gibt diese Verbindung zur Familie und diese enge Verbindung, hat Probleme, die genau aus diesem Punkt her rühren. Bei aller Einfühlung, über die Jana Revidin verfügt, wird sie doch stark getragen von dem Impuls, ehrfürchtig sich gegenüber ihrer Hauptfigur zu verhalten. Und das schadet einfach einem Roman, ist völlig klar. Also erstmal ist es so, dass eine ganze Reihe von Hauptfiguren ihr immer wieder aus dem Blick geraten. Das ist einmal der Mann, mit dem ja die große Liebe gelebt wird. Es gibt aber leider eine Passage der Entfremdung zwischen den beiden. Das wird nicht richtig erklärt, deswegen, weil der Conte eben aus dem Blick gerät. Dann sind viele Dialoge, offenbar vermag sie sich da doch nicht so richtig einzufühlen, sehr, sehr hölzern. Und es ist auch so, dass sehr, sehr viel Name-Dropping vorkommt. Also man hätte gerne gehabt, dass manche Geschichten mehr ausgemalt würden. Aber trotzdem ist es einfach so, dass wunderbare Szenen vor dem inneren Auge sich auftun. Beispielsweise, wenn das erste Inkognito-Treffen 1900 oh, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, 34 oder 35 zwischen Mussolini und Hitler stattfindet, auf dem Lido vor den Toren von Venedig. Und sie dann wunderbare Vokabeln dafür findet, also Mussolini als der lächerliche Nibelungenfürst und Chaplin hat den Hitler-Film schon gemacht, Hitler als von Chaplin karikierter Bauernbursche. Das alles sind sehr, sehr komische Szenen, sind atmosphärisch geladen, ist wunderbar geschaffen. Und so, dass man das Gefühl hat, man möchte eigentlich gerne nochmal dieses Venedig wieder erleben. Dieses Venedig ohne Kreuzfahrtschiffe und ohne Massentourismus.
Also leichte Abstriche, aber auf jeden Fall eine schöne Kopfreise nach Venedig, in ein Venedig, wie es früher war, Edelgard Abenstein. Über Jana Revedins Roman Margarita, 304 Seiten hat das Buch und es ist erschienen im Aufbau Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Die Wetterlage von Dienstag, dem 13. September 2008, 3 Uhr GZ.
Psst, Achtung!
Es geht los. T 1034, es wird abschwächend langsam ausziehen, Wände kalt von 1036, Ost-Litauen 1037, Norddeutschland abschwächend langsam, Süd-Ost schwenken, im Südteil Südwest schwenken.
Nördlich Ukraine, abschwächend südlich von Neuland, festlichen
nördlich von Göteborg, Südost wandern, südlich von Jan Mayen, Nordost
Die Bruderschaft der Vagabunden ist da. Wir sind da, die zu sammeln, die bisher allein den Weg gegangen sind. Der Kunde, der Vagabund, lebt jeden Tag wie am ersten Tage. Jeden Tag wie am ersten Tag. Er hat durch die Landstraße die große innere Straße gewonnen und auf der Landstraße das Leben gelernt. Das Paradies? Das Paradies? Das Paradies ist doch nur hier in unserem Kopf verloren gegangen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Florian Stanek. Ich bin aus Wien und gerade in Frankfurt zu Besuch. Ich habe heute angefangen, ein neues Buch zu lesen, und zwar Carol von Patricia Highsmith. Es geht um zwei Frauen, die sich kennenlernen in einem Warenhaus. Die eine ist Verkäuferin, ist ein Waisenkind und ja, orientierungslos ein wenig, scheint mir. Und die andere eine erfahrene, mundäne Frau. Und die Junge verliebt sich sofort in die etwas Ältere. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Liebesgeschichte sich noch entwickeln wird. Die Sprache hat mich sofort begeistert und es sind ganz feine Beobachtungen und zwischenmenschliche Zustände beschrieben. Das, ja, hat mich sofort gefesselt.
Der Wiener Florian Stanek liest also in Frankfurt am Main den Roman Carol von Patricia Highsmith, als Taschenbuch bei Diogenes erschienen und übersetzt aus dem Amerikanischen von Melanie Walz.